Ja, guten Tag, hier spricht Christoph. Ich bin mobilitätsbehinderter Akademiker und wollte Ihnen gerne erzählen, wie es ist, in der Corona-Krise etwas ganz Normales, aber doch sehr Einschneidendes zu tun, nämlich umzuziehen. Zunächst mal hat mich die Corona-Krise vor ein ganz anderes Problem gestellt, denn ich brauche regelmäßige Therapie, damit es mir gut geht und damit ich durch meinen Alltag komme. Und es war überhaupt nicht sicher zu Anfang, ob es möglich sein würde, regelmäßige Physiotherapie zu bekommen. Glücklicherweise hat sich herausgestellt, dass das Medizinsystem das als wichtige Situation einstuft und es dann doch Möglichkeiten gab, die Physiotherapie so durchgängig fortzusetzen, dass es mir tatsächlich gut ging. Dann stellte sich die eigentliche Herausforderung, nämlich die des Umzugs wegen eines länger geplanten Projektendes bzw. Arbeitgeberwechsels. Da war die erste Frage, ja, geht es denn überhaupt? Es bedurfte dann des Anrufs bei zwei Gesundheitsämtern. Es ging nämlich von Hessen nach Bayern. Ich liebe den Föderalismus in solchen Momenten. Es bedurfte also des Anrufs bei zwei Gesundheitsämtern, um das zu klären. Dann war klar, es geht mit Hilfe eines professionellen Unternehmens und mit viel Hilfe der eigenen Familie, was dann glücklicherweise auch funktioniert hat, so dass ich jetzt in meiner neuen Wohnung sitze und von dort aus mit Ihnen reden kann. Jetzt kann man sagen, ja, ist eine nette Geschichte, aber die wäre vielleicht nicht so erzählenswert, wenn ich nicht meinen würde, dass man daraus auch einige Schlussfolgerungen ziehen kann. Und das eine ist, dass ich denke, man merkt ganz deutlich, wie man auf wirklich persönliche Solidarität angewiesen ist in so einer Situation, gerade als behinderter Mensch. Denn die staatliche Solidarität greift dann erst in zweiter Linie. Also es sind dann schon zuallererst und zuvorderst die Familie und die längerfristigen Freunde, die dann mit eingreifen können in so einer Situation. Das stellt natürlich die Frage, was ist denn mit Leuten, die in einer ähnlich schweren Situation sind, aber auf ein solches Netz nicht zurückgreifen können und vielleicht auch auf weniger Wohlstand im Hintergrund rekurrieren können. Das Zweite ist, dass wir uns ja aber eigentlich auch ein hohes Maß an Mobilität allen miteinander abverlangen, denn ein Projektende ist ja eigentlich nichts so Ungewöhnliches. Und wenn das aber bedingt, dass man dann gut beraten ist, umzuziehen, heißt das ja eigentlich doch, dass wir uns sehr viel Mobilität abverlangen inzwischen als Gesellschaft. Und zwar einerseits eben örtlich, aber andererseits eben auch geistig, weil man sich ja auf andere Lebens- und Arbeitszusammenhänge immer wieder umstellen soll. Das macht nochmal deutlich, wie viel schwieriger das eigentlich für behinderte Menschen in normalen Zeiten schon ist, aber eben auch erst recht in Krisenzeiten. Und es macht deutlich, wie abhängig wir uns da eigentlich von funktionierenden Systemen machen, wenn wir schon bei ganz normalen Lebensvollzügen eigentlich so viel Mobilität voraussetzen. Das bringt für mich die Frage mit sich, ob wir das als Gesellschaft wollen und wollen können und ob wir das auch so durchhalten. Zusammengenommen mit dem ersten Punkt, da gibt es natürlich auch ein gewisses Problem, denn die Familie kann ja nur Solidarität leisten, wenn sie auch in der Nähe ist und die Verbindung herstellen kann zu denjenigen, die gerade Unterstützung brauchen. Wenn wir uns aber gleichzeitig immer mehr Mobilität abfordern, stellt das natürlich uns doch durchaus vor ein Problem. Ich finde, das Problem wird immer noch nicht ernst genug genommen. In so einer Situation kann man natürlich von behinderten Menschen, die sowieso an viel Improvisation in ihrem Leben gewöhnt sind, um über physische Probleme hinwegzukommen, kann man natürlich von behinderten Menschen lernen, einiges. Aber die Frage ist eben, wie weit geht denn die Improvisation? Wie viel Improvisation können wir im Alltag tatsächlich einbauen? Das bringt mich zu meinem dritten und letzten Punkt. Für mich stellt sich mit großer Sorge auch die Frage, wie denn die Gesellschaft in Zukunft umgehen wird mit physischen Beschränkungen und damit, dass hier quasi die Natur von außen immer mal wieder Dinge abverlangen wird. Werden wir das annehmen? Werden wir auch unsere körperliche Verletzlichkeit annehmen oder führen die Corona-Beschränkungen vielmehr zu einer Verschärfung des Wettbewerbs und des Wettbewerbsgedankens, was ja dann eigentlich der Solidarität und dem Zusammenhalt und dem nachhaltigen Auskommen miteinander eher entgegenstehen würde. Der Punkt verweist dann wieder auf zwei Aspekte. Das eine ist, dass wir unsere Verletzlichkeit quasi annehmen, unsere Körperlichkeit annehmen, aber eben dann auch sehen müssen, dass es natürliche Faktoren gibt, die von unseren gesellschaftlichen Übereinkünften und Systemen eben unabhängig sind, zu einem großen Teil. Es gibt ja gerade in der Behinderungsdebatte die Bestrebungen, solche Einflüsse kleinzureden, und es gibt auch im politischen Geschehen ja gerade deutliche Bestrebungen, das Virus nicht mehr wahrnehmen zu wollen und den Klimawandel nicht wahrnehmen zu wollen. Ich finde, wir sollten uns auch über diese Aspekte Gedanken machen und über unser Verständnis von Natur und wie wir von der Natur abhängen oder eben auch nicht. Ich denke, das müsste noch deutlich mehr in die gesellschaftliche Diskussion hinein und auch in gesellschaftstheoretische Debatten hineinkommen. Ich denke, es wären hier sehr viele gesellschaftliche Lernprozesse eigentlich nötig, die man zum Beispiel als behinderter Mensch auch schon an einfachen Alltagsbeispielen eben aufhängen kann. Ich denke, diese Lernprozesse wären nötig, aber ich mache mir große Sorgen, weil ich gerade nicht sehe, dass wir diese Debatten führen und auch unser Verhalten in eine entsprechende Richtung umlenken wollen würden. Und ich hoffe, dass das Publikum der Süddeutschen, aber auch viele andere Menschen sich da an intelligenten Debatten beteiligen werden und Lösungen suchen werden. Vielen Dank.